ARD.
Ein gemütlicher Start ins Jahr sieht da irgendwie anders aus. Direkt mal englische Woche, jetzt auch noch zweite Liga, aber ich habe ja die menschgewordene Stressresistenz bei mir sitzen.
Du überschätzt mich komplett.
Jens Walbrot ist da. Mein Name ist Tobi Schäfer. Ja. Das Bundesliga-Update nach dem 17. und vor dem 18. Spieltag. Das heißt, wir haben eine Menge zu besprechen. Wir gucken ein bisschen zurück auf die Partien von Dienstag und Mittwoch und es gibt einen Ausblick aufs Wochenende, eben auch inklusive zweiter Liga. Mhm. Und zwar mit diesen Thesen, die wir jetzt wieder für euch haben.
Also meine These, lieber Tobi, ist, zweite Liga geht los, hast du gesagt, und Braunschweig ist der erste Gegner von Schalke. Und das ist natürlich eigentlich total gefährlich mit dem Braunschweiger Umschaltspiel. Aber ich sage, Schalke ist so gefestigt. Schalke wird den Auftakt in die Rückrunde erfolgreich bestreiten und gegen Braunschweig gewinnen.
Und ich gucke in meiner These auf die erste Liga und auf die Krise bei Borussia Dortmund. Es spricht eigentlich alles dafür, dass der BVB jetzt in Frankfurt verliert. Ich glaube aber, dieser unvorhersehbare Schlingerkurs des BVB geht weiter. Die gewinnen in Frankfurt, weil sie jetzt gerade ein bisschen Feuer kriegen. Das löst aber auf keinen Fall die Krise und die Probleme. Über das und über vieles mehr sprechen wir jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Ja, hallo und herzlich willkommen. Seid gegrüßt zu Folge 234 vom Sportschau Bundesliga Update.
Gut, dass du das nochmal sagst.
Ja, ich habe mitgezählt.
Dann bin ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand.
Und wir beginnen mit dem großen Thema in der Bundesliga. Das ist die Krise bei Borussia Dortmund. Der BVB spielt oder hat die schwächste Hinrunde seit 10 Jahren gespielt. Hinkt in der Tabelle den Champions League Plätzen sehr hinterher. Jetzt zuletzt das 2:4 in Kiel. Das Wort beschämend fiel sehr häufig von den Dortmundern auch. Ja, und der Druck auf Trainer Nuri Sahin, der wächst natürlich jetzt aktuell enorm. Es gibt die Trainerdiskussion. Aber Sportdirektor Sebastian Kehl, der sagt das hier.
Ja, eine Trainerdiskussion führen wir nicht, sondern wir werden uns jetzt natürlich mit den Themen beschäftigen müssen und jeder Spieler wird sich auch in die eigene Nase fassen müssen. Ich habe den Trainer in den letzten Tagen natürlich sehr eng begleitet und wie er die Mannschaft auch jetzt wieder eingestellt hat auf dieses Spiel, sowohl inhaltlich als auch emotional, war wirklich gut. Aber das, wie es die Jungs umgesetzt haben, und ich glaube, das werden sie selber zu Protokoll geben, ist dem nicht gerecht geworden.
Was heißt das jetzt wirklich? Natürlich muss er sowas sagen, das sind die erwartbaren Aussagen, aber wie sicher ist Sahin wirklich?
Naja, also natürlich hat Sebastian Kehl schon recht, dass man sagen muss, der Hauptgrund für diese Katastrophe in Kiel sind irgendwie die individuellen Downfalls bei Führungsspielern. Also wenn ich überlege, Brandt mit 2 krassen Fehlern vor den Gegentoren, Metscher auch mit ungewohnten Unsicherheiten vor den Gegentoren. Auf der anderen Seite war das jetzt ja so die zweite echte, ich sag mal, desolate Halbzeit, so richtig desolate Halbzeit in dieser Saison. Die erste gab es gegen den VfB, wo sie am Ende 1:5 verloren haben. Und beide Male muss ich sagen, ich finde Nuri Sahin, ich bin ja eigentlich ein Befürworter von ihm, aber jetzt wieder hat er, finde ich, die falsche Herangehensweise gewählt.
Es ist halt in Dortmund eine never-ending story. Ne? Das wir gefühlt haben wir solche Diskussionen seit Jahren. Und ich meine, ich bin dem BVB auch eher zugetan. Ich bin Westfale. Mein Sohn hat jetzt an Weihnachten sein erstes Dortmund-Trikot bekommen. Aber ich finde, Dortmund braucht endlich mal eine Klimaveränderung. Und zwar nicht in der Mannschaft, sondern im Club. Es ist ja seit Jahren immer dieses um sich drehen. Am besten Trainer, der mal auf der Tribüne stand. Stallgeruch, echte Liebe. Es wird sehr viel auf diese weichen Faktoren gesetzt. Und ich habe auch immer noch so das Gefühl, man lebt auch immer noch gerne so ein bisschen im Selbstmitleid, dass ja Jürgen Klopp nicht mehr da ist und dass alles so schwer geworden ist. Und irgendwie kommt man aus dieser Spirale nicht raus. Und ich finde, Dortmund braucht endlich mal Einfluss oder Impulse von außen, von jemand Fremden, von einem, der viel Expertise mitbringt, der aber mit Borussia Dortmund nichts zu tun hatte. Dem es egal ist, wer neben wem mal auf der Südtribüne stand, sondern der einfach in diesen Verein kommt und erkennt, Borussia Dortmund ist eben mehr als nur ein großer Traditionsverein mit einer tollen Wucht. Das ist halt ein großes Wirtschaftsunternehmen, wo Erfolg verpflichtend ist.
Ja, aber
also, und das fehlt halt einfach irgendwie seit Jahren, dieses Gefühl.
Ja, aber das wird ja auch verhindert, ne? Also das ist diese erfolgreichen Jahre unter Klopp, finde ich, haben auch irgendwie dazu geführt, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Verantwortungsträger eine gewisse Selbstüberschätzung Einzug gehalten hat, ne? Also ich bin ja stehe immer noch auf dem Standpunkt, dass sie Jürgen Klopp damals geholt haben und mit dem Meister geworden sind. Das war irgendwie auch Glück, eine glückliche Fügung. Aus der Situation, aus der sie kamen, konnten sie Jürgen Klopp damals nicht als zukünftigen Meistertrainer holen, sondern da haben einfach ganz, ganz viele Sachen zusammengepasst. Aber das wurde dann halt oft so ausgelegt, dass zum Beispiel Hans-Joachim Watzke immer so dieses ja, ich habe ja auch den Klopp geholt, vor sich hergetragen hat. Und daraus resultiert halt irgendwie so eine Selbstzufriedenheit und vielleicht auch eine Blindheit dafür, dass Dinge einfach an manchen Stellen auch schon vor Jahren nicht funktionieren konnten.
Ja.
Und die, die dagegen waren, beispielsweise Tuchel, aber den haben wir ja hier auch schon mal gesprochen im Zusammenhang mit dem BVB, Rose.
Sind nicht mehr da.
Die sind nicht mehr da.
Weil sie zu unbequem waren.
Genau, weil sie zu unbequem waren. Und das ist natürlich schon ein Thema. Und deswegen gibt es jetzt auch keine Sahin-Diskussion, sagt Kehl. Weil am Ende sitzen die ja alle da irgendwie mit im Boot. Die sind ja alle voll die Fans auf dem Papier. Aber trotzdem finde ich, man muss diese Diskussion jetzt tatsächlich dann auch nicht nur bei den Fans führen, sondern auch im Verein.
Es braucht mal jemanden, der das aufbricht. Sandro Wagner ist ein Name, der jetzt fällt, wo man angeblich irgendwie nicht uninteressiert ist. Das ist natürlich ein hochinteressanter Trainer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt schon der erste richtige Schritt für ihn raus aus der Nationalmannschaft wäre zu Borussia Dortmund, weil er ist ja auch noch vergleichsweise unerfahren in dem Segment. Und ich glaube, es bräuchte eher, ich will jetzt Nuri Sahin nicht absägen, um Gottes Willen, ne? Aber wenn es tatsächlich zu einer neuen Lösung kommen sollte, braucht es irgendwie einen gestandenen, erfahrenen, der auch im Wind stehen kann, der kein Risiko ist.
Du brauchst aber vor allem auch einen Plan, den du gegenüber den Verantwortlichen des BVB auch klar vertreten kannst, ne? Also die Kaderzusammenstellung der Dortmunder, finde ich, ist einfach so irgendwie unausgewogen. Die haben richtig gute individuelle Spieler, aber daraus ein schlüssiges System zu bauen, ist irgendwie nicht so ganz einfach, ne? Also die holen zum Beispiel Jan Koto für richtig viel Geld. Das ist aber für mich auf jeden Fall ein Schienenspieler für ein System mit einer Dreierkette. Mhm. Die haben drei richtig starke Innenverteidiger. Das hat Nuri Sahin am Anfang mal versucht, dann ist er davon wieder weggegangen. Es gibt natürlich dafür dann immer, für egal wie du das dann am Ende baust, hast du immer irgendwie, Argument zu sagen, ja okay, aber der passt jetzt in diese Aufstellung nicht so richtig rein. Guirassy kriegen sie irgendwie nicht so richtig ins Spiel. Das sind alles so Dinge, wo ich mich frage, wer bestimmt eigentlich da gerade die Kaderplanung, hat eigentlich den Hut auf sportlich betrachtet. Sind es Kehl und Sahin oder sind da im Hintergrund noch irgendwelche Watzkes dieser Welt, die sagen, okay, aber wir brauchen schon auch noch den nächsten Jadon Sancho, den wir für 80 Millionen plus verkaufen.
Mhm. So. Ich finde, dem BVB fehlen auch tatsächlich ein paar Führungsspieler. Also ein paar sind, glaube ich, ein bisschen blockiert. Can hat irgendwie ja eine schlechte Saison. Bei Schlotterbeck darf man es noch nicht erwarten, weil er noch nicht so lange in Dortmund ist. Aber seitdem Hummels und Reus nicht mehr da sind, fehlen halt diese Säulen auch. Und ich glaube, darunter leidet das Spiel des BVB auch, dass da keiner ist, der mal dran zieht, wenn es wehtut.
Also Schlotterbeck ist für mich der Inbegriff von Führungsspieler zum Beispiel.
Ja, total.
Aber Waldemar Anton war in der vergangenen Saison beim VfB der Inbegriff von Führungsspieler. Guirassy ist für mich ein Führungsspieler, absolut. Du musst sie halt nur einfach so in die Partie kriegen, dass sie ihre Fähigkeiten auch an den Start bringen. So, wo das immer so, also gestern fand ich zum Beispiel auch Brandt, der ja ganz oft in dieser Saison auch schon echt okay war, der wurde seiner Rolle aber nicht nur wegen der Fehler auch nicht gerecht, weil das vielleicht auch mit der Herangehensweise in der ersten Halbzeit, also klar, wie gesagt, die waren alle schlecht, das muss man sagen, die Spieler waren schlecht, so, aber die Herangehensweise, dass sie dann trotzdem irgendwie versucht haben, gegen diese ganz tiefstehenden Kieler, so ähnlich wie gegen Leverkusen ja auch schon, immer so diagonal auf Gittens, der hatte immer zwei Gegenspieler, keine Bewegung drin, dann durchs Zentrum, im Zentrum den Ball verloren, so, das ist halt für mich auch irgendwie alles nicht schlüssig und führt nicht dazu, dass deine Führungsspieler dann auch mal in eine selbstvertrauenbehaftete Rolle kommen können, um ihrer Rolle als Leader quasi dann auch gerecht zu werden am Ende.
Der BVB ist ein abendfüllendes Thema. Ihr merkt das schon, uns läuft leider ein bisschen die Zeit weg. Die nächste Partie von Dortmund ist am Freitagabend in Frankfurt. Der BVB hat sich in Frankfurt auch vorbereitet, hat auf dem DFB-Campus trainiert. Und ich habe schon gesagt, jetzt dieser Fokus, dass sie auch noch mal ein bisschen Feuer kriegen, sorgt, glaube ich, dafür, dass sie in Frankfurt tatsächlich gewinnen können. Es würde zum BVB passen, ja, dass sie auf einmal wieder ein anderes Gesicht zeigen, um die Woche danach gegen Bremen dann wieder zu Hause nur einen Punkt zu holen. Warten wir das ab. Es soll nicht untergehen, dass wir natürlich Holstein Kiel loben müssen für den Sieg gegen Dortmund. Die haben mit dem 4:2 da im Abstiegskampf auch sicherlich nicht geplant.
Glaube ich nicht. Aber das war ja auch so richtig Pokalspielatmosphäre, ja, ne? So, also das hat mich alles auch irgendwie an dieses Spiel im DFB-Pokal, wo sie die Bayern vor 3 Jahren rausgeschmissen haben, noch als Zweitligist irgendwie erinnert. So dieser Nebel da in Kiel und dann diese Pyro-Unterbrechung und so eine richtige, also 66% Passquote bei Kiel. Voll die Underdog-Werte an der Stelle, aber genau den richtigen Matchplan gehabt, um die Dortmunder halt auszuhebeln. Und an der Stelle muss man mal Phil Harris vor allem loben, finde ich, der ja vergangene Saison noch Regionalliga gespielt hat. Der hat ja auch am vergangenen Wochenende für die Kieler schon getroffen und gegen Freiburg, wo sie ja dann am Ende nicht gewonnen haben, jetzt wieder ein Tor gemacht, ein Tor vorbereitet. Einer der erfolgreichsten Newcomer in der Bundesliga, die es in der Geschichte der Bundesliga gab, mit, ich glaube, 7 Toren und einer Vorbereitung in 10 Spielen. Das ist überragend für jemanden, der aus der Regionalliga geholt wurde.
Und Kiel holt wirklich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, was uns zu anderen wichtigen Themen im Abstiegskampf bringt. Und zum Tor des Spieltags, des vergangenen Spieltages, ist für mich das 1:0 von Philipp Hofmann vom VfL Bochum gegen St. Pauli. Jetzt nicht typisch abstiegskampfartig reingewirkt, sondern ja durchaus auch ansehnlich artistisch gemacht, das 1:0. Und eben auch mit einer richtig großen Bedeutung für den VfL. Ne? Das war beim Torschützen nach dem Sieg auch wirklich zu spüren.
Enorm wichtiger Sieg. War viel Druck da. Fans haben uns super unterstützt. Und ja, einfach ein typisches Bochum-Spiel heute.
Ja, und ein Blick auf die Tabelle, auf den Tabellenkeller zeigt, Bochum ist wirklich wieder im Geschäft. Wir müssen jetzt nicht über die beiden Punkte reden, die noch offen sind, die vielleicht noch dazukommen durch die Wertung des Unionsspiels. Da ist ja immer noch nicht klar, wie es jetzt wirklich ausgeht, obwohl ich gehe davon aus, dass es natürlich bei der Wertung für Bochum bleiben wird. Alles andere wäre der nächste große Aufreger.
Er wird auf keinen Fall anders gewertet werden jetzt.
Und ich glaube übrigens, diese Diskussion, dass auch andere Vereine jetzt drauf einsteigen und sagen, ja, das ist alles aber auch nicht so richtig glücklich, das ist nur zum Vorteil von Bochum. Ich glaube, das zündet die nochmal richtig an. Das sorgt dafür, sorgt zu einer jetzt erst recht Mentalität, glaube ich.
Ja, aber ich meine, St. Pauli war gestern schon auch wirklich nicht gut. Ne? Also es war, finde ich, mit eins der schwächsten Spiele, die ich habe jetzt nicht jedes Spiel tatsächlich in dieser Saison von St. Pauli gesehen, aber schon ein paar. Und das war das Schwächste. Natürlich einmal wegen der Abschlussschwäche. Auf der anderen Seite hatte ich gedacht, dass das eigentlich ein Gegner ein Spiel ist, was St. Pauli entgegenkommen müsste. So, ne? In Bochum voll unter Druck, muss das Spiel machen. St. Pauli kann das Umschaltspiel komplett ausspielen. Dazu sind sie überhaupt gar nicht gekommen, weil Bochum einfach schon auch ein paar Sachen mittlerweile besser macht als vorher. Ne? Also ich finde zum Beispiel Holtmann Dieter Hecking als Trainer hat ja Gerrit Holtmann irgendwie aus der Kiste gekramt. Also, oh, guck mal, der Gerrit ist ja auch noch da. Und dann ist er im ersten Spiel direkt der schnellste Spieler der Bundesliga geworden in dieser Saison.
Vergibt aber auch da eine große Chance. Jetzt, die kann er ruhig auch mal machen.
Das war ja nie seine Stärke. Ne? Also der Torabschluss ist, glaube ich, jetzt nicht so sein Signature-Move, aber ansonsten belebt er das Spiel natürlich, weil das dem Bochum dann jetzt wenigstens mal eine Art von Offensivpotenzial gibt. Und das ist so, für den Underdog-Fußball gut. Ne? Die Umschaltspielen. Das hat gestern mit dazu geführt, dass St. Pauli auch überhaupt gar nicht reinkam.
Und es ist eben das passiert, was ich nach der Niederlage von Bochum gegen Mainz gesagt habe. Sie müssen sich auf die Heimspiele fokussieren. Das ist, glaube ich, ihre Stärke.
Jetzt wieder.
Genau. Und das nächste Spiel ist wieder ein Heimspiel gegen Leipzig. Du bist ja erfahrener Reporter von Bochum gegen Leipzig und die Leipziger kommen ein bisschen ersatzgeschwächt dahin, haben ja mit Sperren dann irgendwie zu kämpfen. Also warum da nicht auch was mitnehmen? Mit dem Schwung, mit der Heimatmosphäre?
Wenn ich als Reporter in Bochum gegen Leipzig war, hat Leipzig noch nie was geholt. Doch, einen Punkt haben die geholt. Aber ich bin jetzt hier
leider nicht da. Also, lieber VfL Bochum, ihr müsst schon ein bisschen was bieten, damit wir Jens noch disponieren für das Spiel. Bochum gegen Leipzig. Anderer wichtiger Punkt im Abstiegskampf, den hatte der erste FC Heidenheim geholt in Bremen. Das war zwar nur ein Punkt in der Tabelle, aber moralisch natürlich sensationell. Das 3:3. Und unter anderem das ganz späte 3:3, tolles Tor von Leo Chancer.
Ja, damit sind wir bei meinem Tor des Spieltags.
Ist es das?
Ja, das ist es, weil die Bedeutung ist halt einfach, also ich finde auf mehreren Ebenen ist es total bedeutsam. Ist ein schöner Freistoß. Leo Chancer, finde ich, wird auch viel zu selten gewürdigt. Der hat ja letzte Saison auch noch in der dritten Liga gespielt und der war eigentlich so mit der konstanteste Heidenheimer Offensivspieler in der ultraschwachen Hinrunde. Und ich finde auch deshalb muss man das an der Stelle nochmal erwähnen, dass der aus der Rolle kommt, als ehemaliger Drittligaspieler in der Situation so eine Verantwortung übernimmt und das Ding dann da reinhaut.
Aber den Freischuss hätte es natürlich nicht geben dürfen.
Nein, darüber müssen wir nicht diskutieren. Also da bin ich ehrlicherweise auch der Meinung, liebe Werder-Fans, wir sind auf eurer Seite, den Freistoß darf es nicht geben. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Tor auch irgendwie so ein Symbol für das geänderte Momentum bei den Heidenheimern ist. Vor allem natürlich irgendwie getriggert durch diese beiden Neuzugänge. Du hast ja letzte Woche gesagt, das sind für dich die Transfermeister der bisherigen Winterpause. Und das, was da auf dem, also die haben beide, Kretzig und Zivzivaze, beide direkt voll eingeschlagen.
Ja, und dann eben dieser wichtige Punkt, man hätte
also was dazu führt, um das nochmal zum Tor zu, nur dadurch, dass sie halt die ganze Zeit gegen Werder auf immer wieder zurückkommen können, weil sie halt eben mindestens auf Augenhöhe spielen, nur dadurch haben sie ja die Chance überhaupt das Spiel in der letzten Minute noch auszugleichen.
Deine Lobhudelei für Chancer kommt natürlich auch daher, dass er eine Schalke-Vergangenheit hat. Ne?
Was habe ich mit Schalke zu tun?
Naja, du bist doch nah dran, sagen wir es mal so an Schalke.
Ich wohne in der Gegend, ja.
Ja guck, das ist doch nah dran.
Ja, das stimmt.
Man hätte als Tor des Spieltages natürlich auch den Freistoß von Grimaldo nehmen können, beim 1-0 von Leverkusen gegen Mainz. Auch sehr schön in einem Spiel, das, glaube ich, diesen Geniestreich gebraucht hat. Sonst geht das 0-0 aus. Aber Leverkusen kann wieder liefern wie ein wirklicher Bayernjäger. Leverkusen ist jetzt 15 Mal ungeschlagen in der Liga und hat die letzten 10 Pflichtspiele gewonnen. Am Samstag spielen sie gegen Gladbach. Die Bayern, auch wenn sie locker gewonnen haben, sollten das im Blick haben. Leverkusen ist da.
Leverkusen ist da. Ja, Leverkusen ist da. Nee, also auch gegen Dortmund im Auftaktspiel habe ich ja mit Holger zusammen auch im Stadion begutachten dürfen. Das ist halt, Leverkusen ist, finde ich, wieder da, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Total abgezockt, nicht ausrechenbar, am Ende auch in engen Spielen durch dann halt einfach mal eine Standardsituation. Auch das hatten wir in der vergangenen Saison total oft. Ziehen sie die Spieler auf ihre Seite. Das ist schon, die sind wieder echt ernstzunehmender Konkurrent für die Bayern.
Aber die Bayern haben jetzt zumindest gegen Hoffenheim wirklich mal so gar nichts liegen lassen. 5-0 gewonnen, was uns zum Spieler des Spieltages bringt. Man könnte Leroy Sané nehmen, der sehr viel kritisiert wurde in dieser Saison und jetzt in den letzten 4 Spielen, glaube ich, 4-mal getroffen hat. Mhm. Jetzt 2-mal gegen Hoffenheim war in der Offensive der Spieler mit den meisten Ballkontakten, hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Zweikämpfe geführt und hat nochmal gezeigt, dass er wirklich sehr wertvoll sein kann für den FC Bayern. Und das ist ja ausschlaggebend für eine mögliche Zukunft dort oder woanders.
Ja, total. Auf der anderen Seite ist Hoffenheim auch, wie, also ich meine,
klar,
5 Stück gegen Bayern kriegen ist jetzt auch, ist schon anderen passiert in dieser Saison, aber halt eben vor allem auch irgendwie Abstiegskandidaten. Ne? Kiel zu Hause 6 Stücke kriegt und das ist wirklich, das muss man auch mal sagen, wir reden ja ganz oft darüber, dass an vielen Stellen bei, jetzt sag ich mal, so unpopuläreren Vereinen sehr gute Arbeit geleistet wird im sportlichen Bereich. Hoffenheim ist das absolute Gegenbeispiel. Die verbrennen so viel Geld in den letzten Jahren und es wäre ehrlicherweise die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet verdient, wenn sie mindestens mal in die Relegation müssten am Ende.
Apropos Hoffenheim, Tom Bischoff, hochinteressanter Spieler.
Die Jugendarbeit von denen ist dabei so geil.
Sehr hart umworben, wird wohl zum FC Bayern wechseln im kommenden Sommer. Ist noch nicht fix, aber okay. Es gibt da erste Gerüchte. Außerdem holen die Bayern möglicherweise jetzt sofort schon Jonas Obrich, den Torwart vom 1. FC Köln, Torwarttalent. Spieler des Spieltages, also Leroy Sané, könnte man nehmen, aber er kommt wahrscheinlich aus einer anderen Partie und zwar aus der Partie Stuttgart gegen Leipzig. Der VfB gewinnt 2-1 nach 0-1 Rückstand. Neuzugang Brun Larsen und Woltemade drehen das Spiel, an beiden Toren beteiligt. Dennis Undaff, deswegen ist er für mich Spieler des Spieltages, weil er mal wieder gezeigt hat, mit ihm ist der VfB einfach eine andere Mannschaft.
Die Frage, die über allem schwebt, finde ich, welchen Spitznamen gibt man dem Duo Dennis Undaff und Nick Woltemade? Untemade?
Woltaff.
Woltaff ist geil. Ja, das hat so was Elektrisches irgendwie.
Also diese Flanke von Undaff zum 1-1.
240 Woltaff. Klar. Total. Mein Spieler des Spieltags ist aber Woltemade tatsächlich, weil in dieser Fehlerkette vorm 0-1 ist er der den, ich sag mal, entscheidenden Fehlpass am Ende spielt, damit Leipzig überhaupt in diese Torchance-Situation kommen kann. Aber er ist der Spieler, der die meisten Zweikämpfe auf dem Platz gewinnt. Er ist der zweitschnellste Spieler der Begegnung. Das muss man, finde ich, bei seiner Körpergröße und so auch immer eher hervorheben. Und er macht dann halt am Ende das 2-1 und vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass Undaff und Woltemade, das gibt mir so ein bisschen Undaff-Gerassi-Vibes, ehrlicherweise.
Obwohl sein Trainer Sebastian Hoeneß wurde natürlich auch auf Woltemade angesprochen, so nach dem Motto, der war schon ganz gut, aber Sebastian Hoeneß will da den Hype, glaube ich, nicht zu groß werden lassen.
Ich habe tatsächlich andere Spieler mehr im Blick, aber ich glaube auch Nick war sehr schwer zu verteidigen über weite Strecken. Das Tor hat es natürlich nochmal abgerundet.
Ja, bester Lulatsch seit Kalajdzic. Hat jemand bei X geschrieben. Ja, der VfB, letzten 5 Spiele 4 Siege, glaube ich. Nächstes Spiel ist gegen Freiburg, nochmal zu Hause. Also die sind auf jeden Fall jetzt nach der Hinrunde da, wo sie sich vor der Saison dann auch gesehen haben, nämlich mittendrin im Rennen um die Champions League.
Ein Gag zu dem Spiel kann ich aber auf keinen Fall liegen lassen. Benjamin Šeško hat ja die gelb-rote Karte gekriegt. Was hat der Schiri gesagt, als er die gelb-rote Karte gezeigt hat?
Ich verwarne Sie.
Ciao, Šeško.
Das ist lustig.
Siehst du?
Hat das wirklich gesagt?
Nein, das haben wir ausgedacht.
Ach so.
Aber man merkt es an deiner Reaktion, wie lustig das ist.
Okay, damit kommen wir so langsam zum Ende der Liga. Wir haben natürlich jetzt zwei Partien noch nicht genannt.
Das ist lustig, ist auch wirklich eine gute Reaktion auf den Witz.
5:1 gewinnt Wolfsburg gegen Gladbach, das ist auch eine Hausnummer. Und Steffen Baumgart gewinnt auch zu Hause nicht bei seinem neuen Verein Union Berlin gegen Augsburg 0:2.
Themawechsel.
Ist am Wochenende vielleicht nochmal Thema. Denn wir müssen über die zweite Liga reden. Die nimmt dann auch wieder den Betrieb auf am Wochenende und da ist ja sehr viel passiert. Wir starten mit einem Blick auf die Tabelle, bevor die Rückrunde losgeht und erinnern euch nochmal dran, der FC Köln ist vorne mit 2 Punkten vor Karlsruhe und noch einen Punkt dahinter sind dann 4 punktgleiche Teams und bis Platz 9, also die Hälfte aller Zweitligisten, die kann jetzt irgendwie auf dem Aufstiegsplatz springen. Das hatten wir ja jetzt in den letzten Wochen häufig so, dass es einfach wahnsinnig spannend ist. Es geht direkt jetzt los mit dem Kracher HSV gegen Köln. Mhm. Da müssen wir ein paar Personalien besprechen. In Köln haben sich Lemperle und Ljubicic verletzt in der Vorbereitung. Nicht ganz so schlimm. Ob sie jetzt gegen Hamburg spielen können, weiß man noch nicht so genau. Beim HSV, Hiobs Botschaft, Kreuzbandriss bei Noah Katterbach. Also da geht das ja gar nicht so gut los.
Nee, das stimmt. Trotzdem, also Katterbach ist ja jetzt zuletzt unter Polzin auch eher so eine Art Backup-Spieler gewesen, sag ich mal. Vielleicht wird dann noch jemand nachverpflichtet dafür. Grundsätzlich bin ich total gespannt auf dieses Spiel, weil der HSV sich ja häufig zu Hause ein bisschen schwer tut und die Kölner haben halt gegen die Top-Teams noch nicht gewonnen, obwohl sie auf Platz 1 überwintert haben. Also das wird, finde ich, für beide Teams ein richtungsweisendes Spiel.
Und den Abgang von Urbig kann der SFC Köln natürlich verkraften, weil er Schwäbe mittlerweile spielt.
Genau.
Schwäbe spielt jetzt seit 7 Spielen, seitdem hat der SFC Köln nicht mehr verloren. Dann gab es noch einen großen Kracher in der Winterpause in Hannover. Dort wurde der Trainer gewechselt. Leitl raus, André Breitenreiter ist wieder da. Ein alter Bekannter, er ist mit Hannover schon mal aufgestiegen. Und das Ziel ist klar, jetzt wieder der Aufstieg, aber dafür müssen sie einfach mehr Tore schießen. Ne? Also sie haben die beste Abwehr der Liga. Hannover, 17 Gegentore, aber haben eben nur 22 geschossen. Es gibt nur 4 Teams, die weniger geschossen haben. Das ist jetzt sein großes Ziel, aber er hat auch schon gesagt, er spielt auch lieber 4:3 als 1:0 und das ist so das, wofür er stehen will.
Ja, also auf den ersten Blick habe ich gedacht, okay, das passt nicht, weil Breitenreiter ein komplett anderer Typ in meiner Wahrnehmung ist als Trainer, was so seine Idee ist vom Spiel als Leitl.
Aber er ist ja Hannoveraner, er hat da diesen Stallgeruch. Bin großer Fan von Stallgeruch.
Das merkt man gar nicht. Zum Glück kann man das hier nicht über die Nase wahrnehmen, sagen wir mal so. Auch das war eigentlich ein guter Gag. Hättest du sagen können, das war lustig.
Ja, das war auch lustig. Ja.
Um mal zurückzukommen zu André Breitenreiter. Also jetzt, ich habe das Testspiel gegen Bern gesehen, einfach um mal zu gucken, einfach weil es mich interessiert hat, wie die das angehen. Und ich glaube, die hatten doppelt so viele Torchancen wie in der gesamten Hinrunde in diesem einen Spiel. Also vielleicht kann das was werden.
Erstes Spiel gegen Regensburg, in Regensburg. In Karlsruhe musste man Budo Zivtzivadze abgeben. Da haben wir eben beim Heidenheim-Part schon drüber gesprochen. Haben da noch nichts nachgeholt. Das ist natürlich erstmal, gibst du da natürlich viele Tore ab. Weiß ich, ob die das auffangen können.
Ja, das wird ja über Mikkel Kaufmann diskutiert. Ne? Der ist aber natürlich ein anderer Typ als Zivtzivadze und der ist natürlich total relevant. So neben Wanicek für mich der wichtigste Karlsruher in der Hinrunde gewesen. Ich habe ja in der Rückblickfolge mit Anne gesagt, Karlsruhe steigt für mich auf. Das sehe ich jetzt ohne Zivtzivadze schon ein bisschen kritischer.
Erstes Spiel für die Karlsruher ist in Nürnberg jetzt am Wochenende. Es gab noch einen anderen großen Hinrunden-Star, das war Aslani aus Elversberg. Ja. Da wurde auch viel spekuliert, was ist mit dem? Der ist ja von Hoffenheim nur ausgeliehen. Und ja, so wie es aussieht, bleibt er dann jetzt in Elversberg.
Ja, erstmal.
Ja, und dann kommen wir noch zum FC Schalke. Auch da müssen wir über einen hochinteressanten Transfer reden. Loris Karius wurde geholt, Torwart. Hat zuletzt in Newcastle gespielt. Gespielt kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mal nachgeguckt, der hat in den letzten...
Zuletzt gespielt hat er, glaube ich, in Mainz.
Ja, in den letzten 3,5 Jahren hat er 2 Spiele gemacht. Also 2 Profispiele für Newcastle. Also im Rhythmus ist der nicht, aber er ist, glaube ich, auch nicht geplant als Nummer 1 jetzt.
Nee, der ist als Backup erstmal, also als Herausforderer für Justin Hekeren geplant tatsächlich. Hekeren hat ja immer wieder so, also mit Ball ist er der Stärkere gewesen, ne, im Spielaufbau. Deswegen wurde ihm dann auch vertraut, aber er hat immer wieder Fehler drin gehabt, was das Torwartspiel betreffen. Ne? Also irgendwelche Bälle, die durchflutschen und so, unterlaufende Flanken, solche Dinge. Und dafür soll jetzt Karius als Backup da sein. Ich habe mich aber gefragt, ob Schalke damit nicht eher den Instagram-Channel stärken will. weil das ist so die Qualität, mit der Loris Karius jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist.
Das kann ja manchmal auch nicht schaden. Also Hoffmann ist auf jeden Fall wieder weg. Er ist wieder
genau,
in Braunschweig.
In Braunschweig ja.
Darf aber jetzt nicht spielen.
Nee, genau. Darauf haben sich beide Teams geeinigt.
Braunschweig gegen Schalke ist das erste Spiel der beiden in der Rückrunde. Ja, was geht denn noch bei Schalke? Ich kenne jemanden, der hat gesagt, die steigen auf.
Ja, ich weiß. Der ist aber nicht besonders gut, was gerade Prognosen angeht. Trotzdem bleibe ich dabei. Schalke hat sich so sehr gefestigt. Ich finde das richtig gut, was die Mannschaft jetzt macht. Sie haben halt immer noch das Problem, dass sie eigentlich in jedem Spiel ein Gegentor kassieren. Das kann auch jetzt gegen Braunschweig passieren, weil Braunschweig hat mit Ryan Philipp einen, vielleicht sogar den gefährlichsten Umschaltstürmer der zweiten Liga. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass Schalke dann eine offensive Antwort finden wird. Für mich ist der Kernmove, dass sie flexibler geworden sind, was die Arbeit gegen den Ball, das Pressing angeht. Dadurch, dass Kees van Wonderen seit ein paar Wochen mit zwei Außenverteidigern spielen lässt, wovon denen einer eigentlich gar kein Außenverteidiger ist, aber in den Situationen, wo du dann hinten auffüllen musst, hast du dann die Möglichkeit, einfach die Kette zu vervollständigen und dadurch kannst du in der Mitte oder auf der anderen Seite einfach ein bisschen sorgenloser in die Zweikämpfe gehen und dadurch haben sie mehr Spielkontrolle, die Schalker.
Und warum nicht noch ganz oben angreifen bei dieser engen zweiten Liga?
Ich bin davon überzeugt, dass das gelingt.
Die jetzt am Wochenende wieder losgeht. Alle Spiele der zweiten und natürlich auch der ersten Liga kriegt ihr wie gewohnt live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Und wenn ihr da noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann geht doch auch gerne mal zur Handball-Weltmeisterschaft, die gerade läuft. Auch da haben wir ja einiges für euch im Angebot.
Handball auf die Eins. Also erstmal alle Spiele natürlich auch live, alle Spiele der deutschen Mannschaft in der Sportschau-App. Aber falls ihr einen Podcast braucht, der euch jeden Tag so richtig ins Bild setzt über das, was bei der deutschen Mannschaft passiert, Handball auf die Eins. Echte Empfehlung, Stefanie Müller-Spirrer, Dominik Klein, einer von unseren Experten und Jogi Bitter, unser anderer Experte im Trio und dann immer wieder auch spannende Interviews, bisschen behind the scenes, was passiert da so im deutschen Lager und worauf müsst ihr euch eigentlich so vorbereiten für den Tag bei der Handball-WM. Ihr dürft das nicht abonnieren.
Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, direkt
und
nebenan,
in der Audiothek.
Nebenan genau. Vom Bundesliga-Update. Das gibt's dann am kommenden Montag wieder mit einem Rückblick auf das Bundesliga-Wochenende. Bis dahin, eine schöne Zeit euch.
Macht's gut.